Kapitel 4 – Das Inferno. Der Dämon stürmte durch die Welt, drang in jenen Teil seines Reiches ein, den man ihm versucht hatte zu nehmen. Um ihn herum blitzte es in bunten Farben. Manche der Blitze blendeten, andere schmerzten ein wenig, aber es kümmerte ihn nicht. Er warf sich gegen eines der zweibeinigen Wesen und spürte keinen Widerstand. Das Geschöpf bestand für den Dämon nur aus Nebelschwaden, die sich durch bloße Berührung zerfetzen ließen. Das Farbenmeer wurde greller. Flammen peitschten auf, die Luft entzündete sich und die Schuppenpanzerung der anderen Dämonen färbte sich dunkel. Er beachtete es nicht. Unter seinen kräftigen Beinen wurde die Oberfläche von Wasserpfützen zerrissen. In den Tropfen spiegelten sich die Farbblitze, die man auf ihn schleuderte. Er machte die Quellen des seltsamen Gewitters aus, weitere Zweibeiner, und warf sich auf sie, zerbiss zwei von ihnen und begrub einen weiteren unter sich. Ein tiefes Dröhnen fand den Weg in seine winzigen Ohren, der matschige Boden unter ihm begann zu vibrieren. Ohne an Geschwindigkeit zu verlieren, sah sich der Dämon nach den Verursachern um und fand sie über sich in der Luft. Massive, graubraune Insekten schwebten über ihm. Auf ihnen ritten einige Zweibeiner und spuckten Blitze aus. Am Rande seines Blickfeldes sah er, wie eines der Insekten, der falschen Insekten, einen anderen Dämon packte und in die Luft riss. Dabei stieß das Insekt Flammen aus, mit denen es sich vom Boden wegzudrücken schien. Der Dämon verfiel in Rage, sprang hoch, schlug und biss nach den fliegenden Fastinsekten, brüllte wild um sich. Er spürte Klingen, die in ihn eindrangen, wirbelte herum, schleuderte Zweibeiner mit unbändiger Wut gegen eine nahe graue Fläche, die fast in den Himmel aufragte. Mehr und mehr Insekten kamen und sie zerstörten die Welt. Zweibeiner, Dämonen, der aufgeweichte Boden. Alles wurde aufgewühlt und durcheinander gewirbelt. Der Dämon riss sein Maul weit auf, stürmte auf einen der Zweibeiner zu, gierte nach Blut und Tod, stieß sich in die Luft und der Boden unter ihm zerplatzte durch seine Macht. Aus dem Sprung heraus warf er sich auf den Zweibeiner, dieser jedoch erhob einen silbrigen, von blauen Blitzen umgebenen Stab und stach zu. Der Dämon der alten Art starb. Ein Dämon der neuen Art hatte ein Zeichen gesetzt. »Ich töte die Übrigen«, brüllte Mandalore. »Folgt ihr den bereits gestarteten Basilisken nach Onderon. Unser Versteck ist keines mehr. Der Krieg hat begonnen.« Jenks wusste nicht, was dort unten im Wald auf sie zukam, aber es schienen viele zu sein und ihre Schreie waren markerschütternd. Er hatte einen Weg finden müssen, Lin vor den Kreaturen zu schützen, und der Einzige, der ihm eingefallen war, war eigentlich undenkbar gewesen. Aber er funktionierte. Gemeinsam mit vier weiteren Basilisken hob Babuir das abgestürzte Raumschiff in die Luft. Die Triebwerke der fünf Kriegsdruiden mussten auf beachtlicher Stufe laufen, um dies zu ermöglichen, aber da der Nebel in diesem Bereich nur sehr dünn war, war das Unterfangen möglich. Aus den Augenwinkeln sah Jenks, wie sich der nun leere Einschlagkrater mit Kreaturen füllte, echsenartig und doch mit nichts vergleichbar, das er kannte. Die Botschaft war eindeutig. Der Dschungel sagte, geht. Jenks schaute über Babuirs Kopf hinweg. Der Basilisk hatte einen Punkt an der äußeren Hülle gefunden, an dem er sich gut hatte festhalten können. Ob die anderen Basilisken ähnlich viel Glück gehabt hatten, konnte Jenks von hier aus nicht erkennen, aber er musste es einfach hoffen. Wenn auch nur einer von ihnen losließ, dann würde das Schiff wieder in die Tiefe stürzen. Und einen zweiten Aufprall aus einer inzwischen schon recht beachtlichen Höhe würde der Rumpf nicht überstehen und die Insassen nicht überleben. »Jenks«, meldete sich Lin über Funk, »er will, dass du das Schiff nach Onderon bringst.« Unter seinem Visier presste Jenks die Lippen zusammen. »Ha, Chuck«, fluchte er, ob der Erkenntnis, was er gerade getan hatte. Zwar war es ihm gelungen, Lin vor dem Dschungel und den auf den Plan getretenen Kreaturen zu schützen, aber gleichzeitig hatte er Gorans Mörder eine wunderbare Fluchtmöglichkeit präsentiert. »Usenye, Jenks«, flehte Lin. »Ke no kaburien, ke«, ihre Worte erstickten. Der Mann schien sie angegriffen zu haben. Jenks drehte sich der Magen um. Lin wollte, dass er ging und sie nicht mehr beschützte. Jenks wusste, dass er zu gehen hatte. Wenn er die Basilisken das Schiff nur noch ein bisschen höher tragen ließ, dann würden die Sensorstationen Onderons bemerken, dass auf dem Mond etwas nicht in Ordnung war. Zwar wurde der Nebel hier oben wieder dichter, aber diese Schicht würden sie bald verlassen haben. Jenks schwirrte der Kopf. Plötzlich erwachte der Holoprojektor, der in Babuirs Rücken integriert war, zum Leben. Candarus Ordo erschien erneut, wie schon vor einigen Stunden im Hangar. Der Moment schien eine Ewigkeit her zu sein. Jetzt aber sagte das Hologramm, »Alito Richard Taldin«, Familie zählt mehr als Blut. Das half nicht. Lynn war Familie, die Mandalorianer waren Familie. Jenks konnte entweder Lynn eine Chance zum Weiterleben geben oder aber einen Überraschungsangriff seines Volkes ruinieren, was ihn zu einem Ausgestoßenen machen würde. Während die Basilisken das Schiff immer höher trugen und die Schwerkraft des Dschungelmondes sich mit jener des ungleich größeren Planeten zu vermischen begann, fühlte sich Jenks, als hinge er auch in seinen Gedanken in einer Schwebe, die ihm alle Macht raubte. Dann plötzlich erhellte sich die verbrannte Außenwand des Raumschiffes. Erschrocken sah Jenks sich um, blickte hinter sich und sah einen grell leuchtenden Punkt irgendwo im Nebel. Seinem Visier hatte er es zu verdanken, dass er nur ein wenig geblendet wurde. Jenks öffnete in stummem Erstaunen den Mund. Er wusste genau, was dieses Licht war, und er hätte nie gedacht, bei seinem Anblick jemals Erleichterung zu verspüren. »Kehai Talir, Babuir«, flüsterte Jenks leise. »Abirut Be'akan«. »Sieh, Großvater, der Zirkel des Krieges.« Der Zirkelturm leuchtete. Der Krieg hatte plötzlich begonnen, und so absurd es auch schien, das waren gute Nachrichten. Jetzt, wo die Anwesenheit der Mandalorianer kein Geheimnis mehr war, konnte Jenks das Schiff nach Onderon bringen und dann die Konsequenzen tragen. Das Echo kam zurück. »Ich ziehe los, weil mein Vater in diesem Krieg kämpfen wird.« Onderon, die Welt im Himmel des Mondes. Trax Sivian saß vor einer Konsole des spärlich ausgeleuchteten runden Raumes. Über ihm wölbte sich eine durchsichtige Transparitstahlkuppel, wie sie es auf Onderon nur selten gab. Somit brauchte Trax nur nach oben zu sehen, wenn er den Sternenhimmel über Izis betrachten wollte. Mit 18 war er in die Verteidigungstruppen der Stadt eingetreten und nach einem Jahr Grundausbildung hatte man ihn vor 2 Jahren der Abteilung für Systemüberwachung zugewiesen. Als Folge verbrachte er nun die Nächte unter der Kuppel dieses Raumes, der sich in einem hohen Turm des Verteidigungszentrums von Izis befand. Auf dem großen Bildschirm seiner Arbeitsstation sah Trax nun, wie am Horizont langsam eine grün-blaue Scheibe auftauchte, deren Ausmaße bisher noch jeden Außenweltler gleichzeitig erschreckt und beeindruckt hatten. Der Mond Duxun, der fast eine Art Zwillingsplanet war, ging wie immer gegen Mitternacht am Nachthimmel auf und würde erst bei Sonnenaufgang wieder verschwunden sein. Trax lächelte müde. »Da bist du ja wieder«, begrüßte er Duxun. Ein Lachen klang von der anderen Seite des Raumes zu ihm herüber. »Dieser Job scheint dich wirklich fertig zu machen, wenn du dich jetzt schon über den Bestienmond freust«, bemerkte eine dunkelhaarige junge Frau, die sich diesen ruhigen Ort zum Schreiben eines Berichtes ausgesucht hatte. Trax grinste. »Ich habe einen Mond voller Monster lieber dort, wo ich ihn im Auge behalten kann.« Die junge Frau lachte erneut und stand auf, um sich schließlich in der Mitte des Raumes auf den Boden zu setzen. Sie kreuzte die Beine und blickte dann mit einem sanften Lächeln nach oben, durch die Kuppel hindurch zu den Sternen. Trax drehte sich zu ihr und schenkte seine Aufmerksamkeit dann ebenfalls dem Himmel über ihnen. Eine Stille trat ein, die allenfalls vom gelegentlichen Summen eines Computers unterbrochen wurde. Auf den Wandschirmen schwebte langsam der Mond Duxun empor, während sich Trax Gedanken irgendwo zwischen den Sternen und der Frau, deren Namen er nicht kannte, verloren. Und mit einem einzigen, leisen Audiosignal endete schließlich der Frieden im Universum. Trax wirbelte überrascht herum und ließ seinen Blick über die Konsole wandern, um herauszufinden, was für eine Art von Warnung soeben eingegangen war. Es gab Anzeigen für sich dem Planeten nähernde Raumschiffe, für verdächtige Funksignale und für gesichtete Feindschiffe, außerdem Signallampen für unidentifizierbare Objekte und für jede vorstellbare feindliche Bedrohung. Ausnahmslos jede einzelne Warndiode leuchtete. »Ein Computerfehler?« erklang die Stimme der jungen Frau, die sich zu ihm gestellt und eine Hand auf die Lehne seines Sitzes gelegt hatte. Trax trat der Schweiß auf die Stirn. »Ich hab da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache.« Mit nervösen Augen suchte er den Bildschirm ab, auf dem Duxun jetzt fast vollständig aufgegangen war. Ein Punkt auf dem grünen Mond wurde vom Computer rot markiert und beschriftet »Energieanomalie«. Die Frau neben Trax schüttelte langsam den Kopf.
»Energieanomalien auf Duxun? Auf Duxun gibt es doch keinerlei Energie.«
Trax starrte düster auf den nun blinkenden Punkt.
»Ich schätze, das ist die Anomalie. Jemand hat da drüben etwas aktiviert, was mindestens die Größe eines Raumschiffes hat.«
Jetzt erst bemerkte er die kleinere Ziffer neben der Markierung.
»Beziehungsweise sehr viel mehr«, flüsterte er leise. Und dann sprang er auf, um eine Sekunde später bereits die Treppe in Richtung der Kommandozentrale hinabzustürzen. Kandaros bezweifelte, dass Mandalore mit diesen Kreaturen wirklich fertig werden würde. Andererseits schien dieser mehr über sie zu wissen als Kandaros und die anderen Krieger. Mit gemischten Gefühlen trieb er seinen Basilisken an, schneller an Höhe zu gewinnen. Mandalore ließ er kämpfend im Hof der Festung zurück, welche Folgen es auch haben mochte. Der Befehl war eindeutig gewesen. Der Befehl war Gesetz und nicht debattierbar. Die Basilisken um ihn herum formierten sich zu Staffeln. Immer sieben gruppierten sich unter einem Anführer, meist ein Krieger mit einer roten oder goldenen Rüstung. Kandaros Helmkommling empfing diverse Funksprüche und Bestätigungen, aber er erhielt nichts, was eine Antwort erforderte. Zwar hatte der Angriff der Dämonen sie zu einem überstürzten Aufbruch gezwungen, doch das änderte nichts daran, dass die Invasion von Onderons einziger Stadt Izitz bereits seit Monaten geplant worden war. Die mehr als 100 Basilisken stiegen immer höher auf, verließen bald jene Schicht, in welcher der Nebel noch verschleiernde Qualität hatte. In diesen Momenten würden in der Welt über, nein, vor ihnen, diverse Alarmsirenen ertönen und Kommandanten aus den Betten geklingelt werden. Man würde die Piloten und Milizen wecken, die Bevölkerung in Schutzbunker bringen. Aber das Unvermeidliche war nicht mehr abzuwenden. Kandaros brachte seinen Basilisken in Kampfbereitschaft. Das Droidengehirn lud sich Manöver und Formationen in den Arbeitsspeicher, wo sie schneller abgerufen und genutzt werden konnten. Die Torpedoschächte wurden in Betrieb gesetzt. In zwei Testläufen überprüften Kandaros und der Basilisk die Funktionstüchtigkeit der Laserkanonen.
Val Yukadir, sagte der Befehlshaber der Speergruppe. Sie greifen an.
Sekunden später lösten sich grüne und rote Lichtpunkte vom nächtlichen Izitz und kamen den Mandalorianern entgegen.
Abwehrfeuer, dachte Kandaros. Ungezielt, nur wirksam gegen große Schiffe.
Die Bevölkerung Onderons hatte keine Ahnung, mit was und wem sie es zu tun hatte. Der Krieger schrie seine Freude hinaus in den Weltraum, als sein Basilisk Kriegsdroide mit einem Aufheulen der Triebwerke beschleunigte und dann in einer wilden Drehung einen Sturzflug in Richtung des grünen Planeten begann. 11 weitere Basilisken schwenkten auf seinen Kurs ein und die Kriegsrufe ihrer Piloten mischten sich in jene des jungen Mandalorianers. Je einen halben Kilometer von der Kampfgruppe entfernt, jagten weitere Staffeln der mächtigen Käferdroiden auf die Nachtseite des Planeten Onderon zu.
»Gruppe Solus, direkter Kurs auf Izis«, rief Kandaros Ordo, dessen Basilisk sich schräg vor dem des Kriegers befand. »Wir haben es nicht mit gelenkten Raketen zu tun.«
Der Krieger achtete kaum auf die Warnung seines ehemaligen Ausbilders. Er legte die behandschuhten Hände fest um die Kontrollgriffe von Seremir, dem Basilisk, den sein Vater ihm hinterlassen hatte. Er spürte, wie sein Mund sich zu einem zufriedenen Grinsen verzog, als er daran dachte, wie lange sie sich schon auf dem Mond Duxun versteckt gehalten hatten. Die Mandalorianer hatten direkt vor der Haustür des Feindes gewartet, bis der Tag der Invasion gekommen war. In Kürze würde der Hauptangriff der mandalorianischen Flotte erfolgen. Durch 3 Invasionskorridore würden sich die mächtigen Schlachtschiffe in den Raum der Galaktischen Republik bohren und Taris und Vanquo angreifen und erobern. Die Augen des überraschten Feindes würden noch auf die Trümmer von Izis blicken, während die reiche Grenzwelt Taris in Brand gesteckt werden würde. Vor dem inneren Auge des Kriegers erschien Kandaros Ordo. Der große Mandalorianer war sein ewiges Vorbild. Vor Jahren hatte Kandaros dem Krieger eine Karte der Galaxis gezeigt. Der Herrschaftsbereich der Republik hatte wie ein großer, selbstgefälliger Schandfleck den Großteil der Fläche ausgefüllt. Das deutlich kleinere Gebiet der Hutz hatte sich in Form einer länglichen Blase am Rand der Republik befunden. Die Mandalorianer hatten damals nicht mehr als ein paar Sektoren im Dunkel des Outer Rim besessen. Und Kandaros hatte gesagt, Altia war nur der Anfang. In 13 Jahren werden wir etliche Welten des Outer Rims erobert haben. Wir werden Völker zu unseren Arbeitssklaven und ihre Welten zu unseren Schiffswerften gemacht haben. Und dann werden wir die Republik herausfordern und die Besten der Besten in einen Krieg verwickeln, wie ihn die Galaxis noch nicht gesehen hat. Mit diesen Gedanken ließ der Krieger Seremir die Waffensysteme hochfahren und von allen 102 Basilisken, die insgesamt am Angriffsflug beteiligt waren, wurden nun tödliche Raketen auf die vor ihnen liegende, noch halb schlafende Stadt Izitz abgefeuert. Der Regen des Todes hatte begonnen.
Weil mein Vater in diesem Krieg kämpfen wird.
Jenks erwachte ruckartig aus seinen Gedanken. Das Hier und Jetzt verdiente seine Aufmerksamkeit, tadelte er sich selbst, und wenn er es noch so sehr fürchtete. Babuirs Holoprojektor erwachte erneut. Die grüne Lampe, die für gewöhnlich bei einem Systemcheck als Bestätigungsanzeige diente, fing plötzlich an zu blinken. Im Holobild, das sich vor Jenks aufbaute, erschienen erstmals Worte. Jenks hatte noch nie gesehen, wie Babuir so etwas tat, aber nun wurde ihm bewusst, dass es für den Basilisken natürlich kein Problem darstellen konnte. Ruyadatu Buyakir stand dort im Nebel des Hologramms, Identität der Person bestätigt. Anschließend erschien das Bild eines Mannes mit blonden Haaren und grünen Augen. Friedlich sah er aus und erschien durchdrungen von tiefer Ruhe zu sein. Jenks stockte der Atem. Ist das der Mann, der dort im Schiff ist? Die grüne Lampe leuchtete kurz auf.
Du kennst ihn?
Erneutes Aufleuchten.
Woher?
Nun veränderte sich das Holobild und wurde lebendig, zeigte anstatt des Mannes eine Szenerie. Im Zentrum der Geschehnisse fand sich ein Mann in einer mandalorianischen Rüstung. Am unteren Rand des Bildes war der Basilisk zu erkennen, auf dem der Mann saß. Es war jener Basilisk, den Jenks unter Millionen anderen erkennen konnte. Jener Basilisk, den sein Großvater gebaut hatte und den Jenks seit seiner Kindheit immer zu Großvater nannte, Babuir. Die Person, die auf Babuir ritt, trug eine blaue Rüstung. Jenks blickte an sich herab, blickte wieder auf. Er raunte, Buir, Dad. Die Rüstung, die Alden ihm gegeben hatte, hatte deshalb gebraucht ausgesehen, weil es die alte seines Vaters war. Und das allein war der Grund gewesen, warum Alden so sentimental gewirkt hatte. In dem Moment, da Jenks die Rüstung angelegt hatte, da war Tyrion Neum für einen kurzen Moment wieder lebendig gewesen. Da hatte Alden einen kurzen Moment lang gedacht, dass Jenks Vater doch noch in diesem einen Krieg würde kämpfen können. Die Szene im Holobild bewegte sich weiter. Ein Mann in einem Kampfanzug sprang auf Babuirs Rücken, direkt neben Jenks Vater. Der Mann hatte ein Lichtschwert und blonde Haare mit grünen Augen. Er sah friedlich aus. Jenks Vater löste sich vom Sitz, ergriff das Lichtschwert, beide kämpften, im Hintergrund tobte eine längst vergangene Schlacht. Der Fremde verlor ein Bein, Jenks Vater verlor sein Leben. Er hinterließ einen Sohn und einen ungelebten Traum, sich im größten aller Kämpfe zu beweisen.
Ich muss gehen.
Warum?
Weil mein Vater in diesem Krieg kämpfen wird.
Babuir? Fragte der Junge.
Ja, Jenks, antwortete die Stimme seines Großvaters auf Basic.
Ich möchte, dass du den Rumpf des Schiffes aufreißt.
Wir töten ihn, nicht wahr?
Ja, wir töten ihn.
Während das verbrannte und zerbeulte Schiff sich Onderon immer weiter näherte und bald Ziel des Abwehrfeuers wurde, schlug Babuir ein Loch in den Rumpf und zwängte sich hindurch. Im Innern spielte die Gravitation verrückt und konnte sich der Schwerkraft von außen nicht mehr widersetzen. Gegenstände flogen durcheinander, prallten gegen Jenks Visier, wurden durch das Leck nach außen gerissen. Jenks sah den reglosen Leib eines Kenok aus den Augenwinkeln, aber er beachtete ihn nicht weiter. Sie brachen durch Wände und Böden hindurch, in dem Chaos war der Unterschied nicht mehr zu erkennen. Babuir nutzte dazu meist zuerst seine Laser, um die Struktur der Wand zu schwächen, dann brach er sie mit den Händen auf. Jenks erkannte die Leiche von Goran Ordo, irgendwo in dem Sturm der Verwüstung, der nun im Schiff wütete, an einem anderen Ort schwebte der leblose Körper einer rothaarigen Frau. Der Mann mit dem Lichtschwert hatte Lynn und ein kleines Mädchen, das die Haarfarbe ihrer Mutter hatte, mit Sicherheitsgurten an die Wand gebunden. Er selbst sprang auf Babuir zu. Ein zweites Mal. Wie vor 13 Jahren, als er Jenks Vater auf dem Rücken des Basilisken getötet hatte. Jenks brüllte. Er sprang auf, rammte dem schwebenden Mörder die Faust ins Gesicht, hielt sich das Lichtschwert mit der anderen Hand vom Leib. Er riss einen Dolch von seinem Gürtel, einen der Dolche seines Vaters, und stieß ihn in den ungepanzerten Bauch des Mannes. Der Mörder schrie auf, das Lichtschwert kam Jenks Kopf bedrohlich nahe, aber der Junge blockte es weiterhin ab. Eine Erschütterung ging durch das Schiff, dann ein grelles Licht, dann sah Jenks, dass ein Teil des Raumes verschwunden war und dahinter nun die winzigen Häuser der Stadt Izis zu erkennen waren. Der Mann schrie etwas, zog sein Schwert zurück und versenkte es tief im Rumpf von Babuir. Der große Kriegsdruide sank zusammen. Eine zweite Erschütterung riss Jenks von ihm herunter, ergriff nach dem Mörder, zog ihn mit sich, alles geschah mit rauschender Geschwindigkeit und einen Herzschlag später befanden sich Jenks, Neum und der Mörder seines Vaters außerhalb des Raumschiffes und in freiem Fall. Jenks konnte nicht mehr denken. Das Rauschen, das er seit seiner Kindheit und seit seinem ersten Kampf im Duellzirkel kannte, hatte Besitz von ihm ergriffen und all seine Sinne ersetzt. Da war keine Stadt unter ihm, kein von Basilisken getragenes Schiff über ihm, keine Flotte von Basilisken in der Ferne, kein Abwehrfeuer, das alles durchzog wie Gitterstäbe einen Käfig. Da waren nur er und das Rauschen und der Mörder. Der Mann trieb neben ihm, Jenks Messer steckte noch immer in seinem Bauch.
Die Einstichstelle war von tiefrotem Blut getränkt, und nun sah Jenks, dass der Mann noch mehr Verletzungen hatte. Vielleicht war es bei den Erschütterungen des Schiffes geschehen. Vielleicht hatte Lynn dafür gesorgt. Jenks wusste es nicht. Er wusste nur, dass sie beide sterben würden. Und er nahm es hin. Er würde den Wunsch seines Vaters nicht erfüllen können, aber dafür dessen Mörder in den Tod reißen. Jatekor, ein guter Tausch. Der Mann rief etwas. Jenks wusste nicht, ob es ihn interessierte, aber da es bis zum Ende noch ein oder zwei Herzschläge sein durften, hob er den Kopf ein wenig und blickte den anderen Fallenden fragend an. Der Mörder brüllte. »Ich kann dich retten, und ich tue es, wenn du schwörst, dich um meine Tochter zu kümmern, um Mira.« Jenks erinnerte sich an die tote Mutter, und er erkannte, dass der Mann zu stark verwundet war, als dass er jemals überleben würde, Aufprall oder nicht. Der Junge streckte dem Mörder die Hand aus und nickte. Der Mörder schlug auf den Boden auf. Der Sturz des Jungen wurde wie von Zauberhand gebremst. Jenks stand auf und fand sich in einer dem Tode geweihten Stadt wieder. Trax Sivian starrte auf dem großen Bildschirm an der Wand der steinernen Kommandohalle des Verteidigungszentrums von Izitz. Der Mond Duxun diente als Hintergrund für einen riesigen Schwarm von Käferdruiden, die Trax und alle anderen Anwesenden nur zu gut kannten. Das Undenkbare war geschehen. Die Mandalorianer hatten sich jahrelang, vermutlich seit dem Ende des großen Sith-Krieges, auf dem Mond verborgen und griffen nun an. Die Frontlinie der Republik lag weit entfernt von hier, das gleiche galt für sämtliche Flotten. Onderon war allein. Und obgleich die Mandalorianer keine Kriegsschiffe, sondern Basilisken schickten, standen die Chancen der Angegriffenen mehr als schlecht. Jeder in der Kommandohalle wusste das, und so war beinahe eine allgemeine Panik ausgebrochen. Erfahrene Offiziere brüllten Befehle und junge Rekruten liefen hektisch und mit geweihten Augen zwischen den Kommandokonsolen an den Wänden umher. Die Szenerie wurde von einem roten Alarmlicht beleuchtet und ständige Warnsirenen machten unmissverständlich deutlich, wie groß die Krise war, in die Onderon von einem Moment auf den anderen geraten war. Trax Puls beschleunigte sich, als der junge Soldat mit ansehen musste, wie auf dem Bildschirm nun leuchtende Punkte inmitten der Basilisten erschienen und sich Izitz rapide näherten. Ein weiterer schriller Alarmton mischte sich in das Konzert aus Sirenen und ließ auch die beschäftigteren Offiziere erschrocken aufsehen. »Raketen!« brüllte ein älterer General, der mit seiner plötzlichen Panik weder seinem Ruf noch seinem Rang gerecht wurde. Trax hatte als Raumüberwachungsoffizier keinerlei Befehle für eine derartige Situation und niemand schien ihm welche zu geben. Somit blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in eine Ecke der Halle zu flüchten, wo er niemandem im Weg stand, und zu warten. Während er das tat, wurden die Raketen auf dem riesigen Wandschirm größer und größer und verdeckten wie Kometen längst den Großteil des Mondes im Hintergrund. Und schließlich geschah es. Ohrenbetäubende Donnerschläge durchjagten die Luft und ließen Boden und Mauern der Zentrale erbeben. Der Bildschirm wurde eine Sekunde lang schwarz, um dann im nächsten Moment Risse zu bekommen und zu zersplittern. Kontrollkonsolen sprühten Funken, da vermutlich die Energieversorgung getroffen worden war und somit eine Fluktuation im Netzwerk hervorgerufen hatte, welche die Schaltkreise nicht verkrafteten. Die Beleuchtung flackerte und einige der Alarmsirenen wurden abgewürgt. In das Chaos, das dem Einschlag gefolgt war, trat nun ein junger Körner. Er hatte schwarze, kurzgeschnittene Haare und dunkle Augen. Seine schwarzblaue Uniform saß perfekt und ergab zusammen mit seiner entschlossenen, aufrechten Haltung ein Bild, das sich in Trax Gedächtnis brannte. Er hatte Colonel Vaklu schon einige Male gesehen, jedoch niemals inmitten einer solchen Krise. Somit erkannte Trax erst jetzt, wie sehr der Colonel sich von allen anderen Vorgesetzten unterschien. »Die Jäger starten!« Vaklus Stimme durchschnitt die Kommandohalle. »Besetzt die Geschütztürme der Stadt!« Die Kommandanten höheren Ranges drehten sich mit großen Augen um und starrten Vaklu an. Trax nahm an, dass sie im ersten Moment versucht gewesen waren, den Befehl aufzuheben. Nicht nur, dass ein Gegenangriff sinnlos war, der Colonel hatte zudem nicht die Autorität gehabt, ihn zu befehlen. Doch die alten Männer schienen zu dem Schluss zu kommen, dass Vaklu im Gegensatz zu ihnen einen Plan hatte, von dessen Erfolg er überzeugt war. Und das genügte ihnen, damit sie zurücktraten und mit unsicheren Mienen zusahen, wie der junge Colonel die Sache in die Hand nahm. Trax zuckte zusammen, als Vaklu plötzlich einige Meter vor ihm stand. Er riss seinen Blick von den schweigenden Kommandanten los. »Sieh da«, herrschte Vaklu ihn an, »laufen Sie in Hangar 2 und schließen Sie sich der Besatzung eines Kanonenshuttles an. Wenn alle wichtigen Plätze besetzt sind, gehen Sie an die Sensorstation, das können Sie doch. Wenn niemand an den Waffen ist, gehen Sie dorthin. Falls nicht einmal ein Pilot anwesend ist, dann fliegen Sie das Ding, klar?« Trak schluckte und nickte eilig.
Fliegen? Er?
Als der Colonel sein darauffolgendes Zögern mit einem missbilligenden Funkeln kommentierte, wandte sich Trak eilig zu einer der Türen und rannte los. Die Festung im Dschungel. Während er die alten Dämonen tötet, erzählt Mandalore, Herr der neuen Dämonen, eine Geschichte. Er erzählt die Geschichte, die jeder Mandalorianer kennt und in jedem Augenblick seine Existenz zum Leben erweckt. Während er erzählt, springt er über die Leiber der Dämonen hinweg, lebender wie Toter, stößt ihnen Schwerter in den Rachen und bringt unter ihren Beinen Sprengfallen zur Detonation. Der Boden unter Mandalors Füßen besteht längst nicht mehr aus Matsch, er besteht allein aus toten Dämonen. Und Mandalore erzählt.
Irgendwo an einem der dunkelsten Orte der Galaxis lebt ein Drache. Es ist ein riesiger Drache, größer als alles, das wir uns vorstellen können. Er hat 6 Köpfe, jeder von ihnen entwachsen aus 6 langen Häsen. Jeder dieser Köpfe kann zuschnappen und beißen, kann ganze Welten zerfetzen, das Blut etlicher Zivilisationen in einer langen Spur durch den Weltraum fließen lassen. Jeder dieser Köpfe ist ein unbesiegbarer Töter.
Canderous Ordo lenkt seinen Basilisken zwischen den Türmen von Izis hindurch. Man schießt auf ihn, man wirft mit Steinen und mit Granaten, mit leergeschossenen Blastern, mit allem. Es kümmert ihn nicht. Er ist ein Mandalorianer, ein Dämon. Er beugt sich allein seinen eigenen Gesetzen. Vom Rücken seines Kriegsdruiden lässt er sein Gewehr aufheulen und schickt brennende Salven in die Reihen von Milizen und Zivilisten.
Einer von ihnen spricht nicht, und wenn, dann nur mit abscheulichen Lauten. Einer von ihnen ist zu arrogant, um sich selbst eine Panzerung zu verschaffen. Einer von ihnen kümmert sich trotz ihrer Verbundenheit nicht um die anderen Drachenköpfe. Einer von ihnen lockt Kinder an und lehrt sie zu hassen und alles Gute zu vergessen. Einer von ihnen folgt nicht, wenn die anderen ihn in einen Krieg ums Überleben rufen. Und einer von ihnen ist sogar ein Verräter.
Janks Neum hat seinen Helm abgenommen und geht mit ruhigen Schritten durch die Reihen flüchtender Menschen. Manche von ihnen flüchten in den Untergrund, manch andere laufen zu ihren Jagdmaschinen. Einer von ihnen läuft gegen Janks und starrt den Jungen ungläubig an. Janks trägt die Rüstung des Feindes, aber der Onderon-Pilot scheint zu spüren, dass Rüstungen nichts sind und Menschen alles. Trak Sivian, so heißt er, blickt Janks eine Sekunde lang in die Augen, dann läuft er weiter.
Der 6-köpfige Drache tyrannisiert die Galaxis. Er mordet und metzelt. Er klimmt den Thron der obersten Herrschaft. Er zwingt anderen seine falsche Moral auf. Wie einer der Köpfe einst Kinder verdorben hat, verbrennt er mit seinem Hass nun junge Zivilisationen. Der Kopf, dessen Arroganz ihn einst auf die eigene Panzerung hat verzichten lassen, ist nun zu selbstsicher und bequem, um seine Untertanen mit einem Wall zu umgeben. Ein weiterer der Drachenköpfe frisst still und leise willkürlich jene, die ihm aus Angst vertrauen.
Lin starrt durch den Riss in der Hülle des Schiffes. Izitz entfernt sich. Die Basilisken tragen das zerschlagene Schiff wieder von der Stadt fort. Lin schaut nach rechts und blickt das Mädchen an, das neben ihr an die Wand gebunden ist. Miras rote Haare hängen ihr in Strähnen ins Gesicht. Ihre Augen sind weit offen und sie weiß nicht, was sie tun oder denken soll.
Und obgleich der Drache weniger Daseinsberechtigung hat als jedes andere Geschöpf der Galaxien, existiert er. Er verändert seine Gestalt, wird mal zu einer bloßen Idee, mal zu einer erbärmlichen Barbarenrasse und mal zu einem Ungeheuer. Schließlich findet er einen Platz, an dem er bleiben kann, eine Gestalt, in der er all seine 6 Vergehen bis in die Unendlichkeit ausüben will.
Janks schaut nach oben. Ein Turm bricht im Flammenmeer zusammen. Canderous schaut hinab. Menschen sterben. Mandalore tötet den letzten der alten Dämonen. Er sagt,
der Drache nimmt die Gestalt einer galaktischen Republik an. Zu lange wütet er. Zu lange schon ist er unangefochten gewesen. Und heute ist der Tag, an dem wir das mächtigste Ungeheuer der Vergangenheit in den Zirkel des Krieges locken. Der Tag, an dem wir eine Arena eröffnen und ihm ins Gesicht rufen, komm her und kämpfe. Oder flieh und lass dich bis an dein Lebensende jagen. Wir werden ihn prüfen. Wir werden seine Schützlinge angreifen und ihn rufen. Und wenn seine eigene Feigheit es ihm unmöglich macht, sie zu verteidigen, wenn wir triumphieren und den Zirkel von allem säubern, das er lieber opfert, als um es zu kämpfen, dann werden seine 6 Köpfe weinen und uns Grausamkeit vorwerfen. Er wird brüllen, ihr seid die Brut des Todes. Und wir werden antworten, wir sind die Mandalorianer. Das ist Wahnsinn? Es ist der Anfang.
Die Schlacht um Izitz war vorüber. Canderous Ordo trat durch eine metallverstärkte Tür, deren Steuerkontrolle er soeben desintegriert hatte. Die Luft in dem Raum, den der Mandalorianer nun betrat, war erfüllt vom Lärm der Waffen. Seine Soldaten jagten die geschlagenen und schwächlichen Strategen Onderons, die in ihrem Versteck geblieben waren und bei der Koordination der Abwehr versagt hatten. Candorus war sich bewusst, dass ein Sieg für Izitz ausgeschlossen gewesen war. Selbst er als Kommandant des Feindes hätte mit dem rückständigen Militär und den aus dem Schlaf gerissenen Truppen die steinerne Stadt nicht verteidigen können. Aber er hätte mehr geleistet, viel mehr. Einerseits zufrieden, dass die Mandalorianer nicht mehr als 2 Reiter und Basilisken verloren hatten, andererseits verärgert, dass der Krieg mit einem derart unehrenhaften Kampf begonnen hatte, bahnte er sich seinen Weg durch die verwüstete Kommandozentrale des Feindes. Überall waren Teile der Decke herabgestürzt und einige Steine hatten gegnerische Offiziere erschlagen. Aufgerissene Kabel sprühten Funken, ein Zeichen, dass es irgendwo noch Restenergie zu geben schien. Die Sicht war eingeschränkt durch Staub und Verschmutzung, doch die Filter und Candorous Helm kompensierten dies hervorragend. Und so war es ihm möglich, einen Mann auszumachen, der 6 Meter von ihm entfernt inmitten der Zentrale stand. Candorous wollte intuitiv sein Gewehr hochnehmen und abdrücken, doch irgendetwas stimmte hier nicht und blickte ausdruckslos in die Richtung des Mandalorianers. Seine Uniform war die eines ranghohen Offiziers und an einigen Stellen schmutzig und zerrissen. Dennoch strahlte er ein Maß an Würde und Entschlossenheit aus, das Candorous bei einem besiegten Feind nicht erwartet hatte.
»Nette Idee«, rief er zu dem Mann herüber. »Haben Sie das Gift in den Raum gepumpt, oder ist die Leitung durch den Angriff aufgerissen?«
Der Mann lächelte schwach. »Ersteres, Mandalorianer.« Candorous nickte. »Sie wissen sicherlich, dass mein Helm mich vor einer derart ärmlichen Falle schützt?« Der Mann funkelte ihn an. »Das bezweifle ich.« Die Gedanken des mandalorianischen Kommandanten rasten. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass Onderon über ein Gift verfügte, das seine Rüstung durchdringen konnte. Schloss er diese Möglichkeit aus, dann blieb nur noch...
»Es ist explosiv, nicht wahr?« rief er zu dem Mann hinüber. »Wenn ich mein Gewehr abfeuere, spreng ich uns in die Luft?«
»Der Nebel. Immer wieder der Nebel.«
»Exakt«, erwiderte sein Gegenüber. »Wenn ich mich Ihnen nun vorstellen dürfte, ich bin Colonel Vaklu.«
Langsam erhielt Candorous eine Ahnung davon, was das Theater hier sollte. Der Mann hatte nicht vor, sich selbst zu opfern und in einer ruhmreichen Aktion den Kommandanten des Feindes in den Tod zu reißen, nicht im geringsten. Nein, Vaklu hatte nicht mehr und nicht weniger im Sinn, als sich selbst vorzustellen.
»Warum glauben Sie«, begann Candorous, »dass mich der Name eines geschlagenen Feindes interessiert?«
Vaklu entblößte grinsend die Zähne. »Warum glauben Sie, dass wir geschlagen sind?«
»Izitz liegt in Trümmern. Andere Städte gibt es auf Onderon nicht. Und mehr gibt es nicht zu sagen, Vaklu«, gab Candorous zurück. »Onderons Bevölkerung wird nach mandalorianischen Bauplänen eine Verteidigung aufbauen und für uns Kriegsschiffe konstruieren. Wir werden die Republik aus ihrem eigenen Territorium heraus angreifen und sie dazu zwingen, an 2 Fronten zu kämpfen.«
Er hielt kurz inne, ehe er seine herablassende Erläuterung des Schlachtergebnisses beendete.
»Niemand überlebt einen solchen 2-Fronten-Krieg.«
Und dann hatte Colonel Vaklu plötzlich eine Art Fernbedienung in der Hand, und im nächsten Moment senkte sich die Platte, auf der er stand, in den Boden herab. Während er langsam und mit einem zufriedenen Ausdruck in den dunklen Augen in den Schatten versank, sagte er, »Zwei Fronten, Mandalorianer. 2 Fronten.« Der Colonel erhob die Hand zu einem spöttischen Gruß. »Onderon ist der erste Planet, den ihr betreten habt, und er wird der letzte sein, der fällt.«
Jenks verlässt Izitz und betritt die Wälder Onderons. Er geht dorthin, wo er die Basilisken das Schiff hat absetzen sehen. Lynn hat sich von ihren Fesseln befreit, Mira sitzt schweigend im Schatten des Raumers.
»Ich will nicht mehr zurück«, sagt Lynn. »Ich will das nicht.«
Jenks blickt auf zu der Schlacht, die über ihn wütet. Onderon liegt im Sterben. Er setzt sich neben Lynn und sagt,
»Ich auch nicht.«
Babuir ist von Lynn repariert worden und verlässt nun das Wrack des Schiffes. Er lässt sich vor den 3 Menschen, die nun keine Welt mehr haben, nieder und sagt, »Lebt.«